sehr geehrte Organisatoren und Teilnehmer der Konferenz. Zuerst möchte ich dem Haus der Kulturen der Welt für die Einladung zur Konferenz bedanken. Ich gratuliere dem Direktor des Hauses der Kulturen der Welt, Herr Bernd Scherer, zur Organisation einer bemerkenswerten Ausstellung. Ich gratuliere dem Kurator des Ausstellung Boris Groys, Künstler Anton Vidokli, Arseni Zhilyaev. Ich gratuliere Kostaki Galerie. Leider spreche ich sehr schlecht Deutsch und Englisch, also halte ich mein Referat auf Russisch. Вот апостол Павел, знаменит.
Apostolos Paulus hat gesagt, es müssen verschiedene Denkweisen geben. Und unsere heutige Sitzung ist auch genau das. Es gibt viele unterschiedliche Ansichten. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, muss ich selbstverständlich zuerst Ihnen klar machen, auf welche Theorie des russischen Kosmismus ich mich stütze. Und es ist sehr, sehr wichtig, denn bevor der russische Kosmismus zum Gegenstand der Forschung geworden ist, zum Ausgangspunkt der postsowjetischen Philosophie und zum Ausgangspunkt der kreativen Experimente, gab es und gibt es nach wie vor verschiedene Herangehensweisen. Es gibt da aber auch einen sehr weit gefassten Begriff von Kosmismus. Herr Hagemeister hat bereits davon gesprochen. Er hat gesagt, dass man unter Kosmismus die komplette russische Kultur versteht. Es gibt auch noch einen weiter gefassten Begriff, wenn man als Kosmismus überhaupt das Gefühlsleben eines Menschen betrachtet. Es gibt aber auch wiederum ein deutlich enger gefasster Begriff. Wenn man nur Fjodorow, Tsiolkovsky, Vernadsky, Chizhevsky und Bogdanov als Kosmisten bezeichnet. Michael Hagemeister sprach auch über Rerich. Und sie, es gab auch eine Angleichung von Kosmismus und Esoterik. Außerdem gab es auch Herangehensweisen an Kosmismus, dass es nur Theosophie ist. Und auch Agni-Yoga. Man hat auch darüber gesprochen, dass Agni-Yoga eine sogenannte Bibel von Kosmismus ist. Und die Herangehensweise, die ich verwende, finden Sie eben in diesem Buch Anthologie des russischen Kosmismus, herausgegeben im Jahre 1993. Diese Herangehensweise basiert auf Ideen von Svetlana Semyonova. Sie ist eine Philosophin und auch Philosophiehistorikerin und Literaturhistorikerin. Sie ist wirklich die Forscherin von Fjodorow und der Fjodorow-Tradition in Russland. Im Jahre 1982 gab es auch einen großen ideologischen Druck und dennoch konnte sie Fjodorows Werk herausgeben. Und genau dann haben wir angefangen, über Fjodorow zu recherchieren und über Fjodorow zu forschen. Und Svetlana Semyonova hat auch untersucht, wie Fjodorows Gedanken sich auf Literatur ausgewirkt haben. Und Fjodorows Herangehensweisen wurden auch weiterhin ab den 70er Jahren, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, in den USA, in Japan, in Polen, in Serbien und in anderen Ländern diskutiert, besprochen. Darüber wurde auch dort geforscht. Und auch 1993 wurde eben diese erste Anthologie, der russische Kosmismus, herausgegeben und die Gedanken von Semyonova lagen dieser Anthologie zugrunde. Wir haben auch ein Museum in Moskau. Einige Teilnehmer dieser Konferenz waren schon mal bei uns, waren auch in unserem Zentrum. Wir würden uns freuen, viele von Ihnen dort noch einmal begrüßen zu dürfen. Was ist das denn überhaupt, der russische Kosmismus? Also, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand der russische Kosmismus. Und dies ist auch sehr wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass der russische Kosmismus die originäre Variante des Weltkosmismus ist. Und man muss es noch einmal unterstreichen, das ist in der Tat ein Teil der Weltbewegung. Darüber sprachen auch die Kosmismen. Diese Strömung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, man muss dieses Datum sich merken, ich sage Ihnen auch später warum, entwickelte sich weiter in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dieser russische Kosmismus betrachtet eben das Zusammenspiel zwischen dem Menschen und dem Universum, Mikrokosmos und Makrokosmos. Und die Tätigkeit, die schöpferische Tätigkeit eines Menschen ist die Quintessenz der Prozesse im Universum als solche. Und dies ist auch sehr wichtig zu unterstreichen, dass der Mensch eine planetarische Verantwortung hat, wenn man das so sagen kann. Und außerdem gab es auch einen Ethos der Brüderlichkeit. Insofern ist es auch ganz besonders wichtig und symbolisch, dass diese Konferenz im Haus der Kulturen der Welt heute stattfindet, entspricht hervorragend der kosmischen Idee. Das möchte ich noch einmal betonen. Also, ein Mensch kann einfach den Universum betrachten. Die Leiden des jungen Werthers, können wir uns daran erinnern. Es gab auch Michail Lomonossow, unser wunderbarer Dichter, der auch hervorragende Gedichte geschrieben hat. Er sagte darüber, was er sieht, wenn er in den Himmel schaut und auch dieses riesige Universum, das sich über die Menschheit verbreitet. Aber wo ist der Mensch dabei? Verliert er sich dort? Ist ein Mensch einfach nur ein kleines Partikelchen im Universum? Ein zu negierendes Teilchen? Oder ist vielleicht der Mensch etwas, wem man wirklich eine große Bedeutung beimessen könnte? Föderow sagte, dass der Mensch nicht nur ein Betrachter sein sollte, sondern auch ein Schöpfer. Also der Mensch ist nach Föderow nicht nur ein Betrachter, sondern der Mensch ist auch ein Schöpfer. Es ist eine Kreatur, von dem auch historische Geschicke abhängen. Im Jahre 1931 hat Wladimir Vernadsky einen Vortrag gehalten über die neue Physik. Er hat auch gesagt, dass es ein großes Problem gibt bei der physischen Betrachtung der Welt. Und zwar, es gibt da keinen Platz für einen Menschen. Und der russische Kosmismus sucht nach der Rolle eines Menschen. Aber worüber reden wir hier? Über welche Menschen? Über welche Personalien? Also, Arseniy Zhelaev hat 5 Kosmisten genannt, natürlich Föderow, Tsiolkovsky, Vernadsky, Chizhevsky und Florensky. Wir reden jetzt darüber, dass der Gründervater von Kosmismus eben Nikolai Föderow ist. Und wir sprechen über 2 Richtungen von Kosmismus. Das ist zunächst einmal die naturwissenschaftliche Richtung. Und hier sehen wir auch die Bilder. Ich mache jetzt eine Eselsbrücke zu der Ausstellung. Und Sergei Podolinsky. Es ist auch eine hochinteressante Persönlichkeit. Er sprach über den Menschen und über die Energieverbreitung. Nikolai Umov, ein Physiker, Wladimir Vernadsky, Nikolai Holodny und Wassily Kuprevich. Was verbindet sie alle? Sie lebten doch in unterschiedlichen Zeiten. Und Michael Hagemeister hat diese Frage ihm gestellt. Womit werden sie miteinander verbunden? Und genau darüber werde ich auch versuchen zu reden. Ich möchte Ihnen dieses Bild zeigen. Es ist die sogenannte tote Erde. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass der russische Kosmismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Clausius formulierte die Idee neu und sprach über Big Threes. Und Dostoevsky sagte auch, dass die Erde zu einem Eisblock werden wird. Und er sagte und er sprach, dass Big Threes das Ende des Lebens sein würde und das Ende der Geschichte. Kann man denn so leben? Kann denn ein Mensch, der ein Schöpfer ist, der lieben kann, der sich erinnern kann, kann denn ein Mensch so leben, wie Dostoevsky es ausmalt? Denn Dostoevsky hat als Protagonisten Selbstmörder. Warum wählen sie den Selbstmord? Warum? Weil sie es nicht wollen. Sie wollen nicht sinnlos existieren. Sie wollen nicht existieren, wenn die Menschheit unter dem Damoklesschwert eines Todes leidet. Und Dostoevsky sagte das ja auch, dass irgendwann wir alle in einem Chaos leben werden. Und ich kann so nicht glücklich werden, wenn die Stunde Null irgendwann eintritt. Und ich muss immer wieder auf Dostoevsky zurückkommen. Ich mache das, um zu illustrieren, worauf Kosmismus basiert. Was ist, wenn ein Mensch auf die Erde gekommen ist als ein frecher Versuch, um festzustellen, ob der Mensch auf der Erde überleben kann? Ein Mensch ist wie ein dritter Rad am Wagen. Und diesen Menschen braucht man nicht. Und genau dem versuchen die Kosmisten zu widersprechen. Und selbstverständlich gibt es unter den Wissenschaftlern die verbindende Idee, nämlich zu erklären, wo der Platz eines Menschen im Universum ist. Ich muss hier weiter durchblättern, weil ich keine Zeit habe, Ihnen die ganze Präsentation jetzt vorzustellen. Hier ist Pavel Florensky. Michael Hagemeister hat auch die Frage gestellt, was macht Pavel Florensky bei den Kosmisten? Und hier Nikolai Umov sehen wir auch. Nikolai Umov ist ein Physiker, der auch vorgeschlagen hatte, denn das dritte thermodynamische Gesetz einzuführen. Er hat gesagt, dass die schöpferische Tätigkeit eines Menschen eine antientropische Bedeutung haben. Wir durch unsere kreative Tätigkeit können antientropisch wirken. Es ist ein sehr wichtiger Gedanke von Nikolai Umov. Die Harmonie, die Entstehung der Harmonie durch die antientropische Wirkung des Menschen. Also, eine weitere sehr wichtige Idee des Kosmismus. Und hier komme ich nochmal auf Pavel Florensky zurück. Pavel Florensky ist sehr vielschichtig. Er ist ein Philosoph, er ist ein Wissenschaftler und so weiter. Und Pavel Florensky sagt, dass das zweite Prinzip der Thermodynamik sich mit Logos sozusagen anlegt. Und was bedeutet die antientropische Tätigkeit? Das ist die Kultur und auch die Kunst als Teil von Kultur. Und was ist die Bedeutung der kreativen Tätigkeit eines Menschen? Bei Marxismus, bei Bolschewismus wurde Kultur als etwas verstanden, was ein Überbau ist. Aber heutzutage betrachtet man manchmal Kultur als einen Zeitvertreib und das ist nicht wahr. Denn durch Kultur kann man dem Tod trotzen. Und genau das tun Denker und kreative Persönlichkeiten. Sie wirken antientropisch. Vernadsky sprach auch über aktive Evolution. Was ist der Grundgedanke der aktiven Evolution? Und hier sprach Boris Groys bereits über Darwinismus. Und Darwinismus ist eine ziemlich pessimistische Einstellung gegenüber einem Menschen gegenüber. Denn dort gibt es einen Überlebenskampf. Und auch im Darwinismus wird ein Mensch als ein Zufallsprodukt betrachtet. Ein Mensch, es konnte einen Menschen geben, aber genauso gut auch wiederum nicht. Und genau diese Idee des Überlebenskampfes wurde auch später fortentwickelt. Aber worauf stützen sich Kosmisten? Vernadsky sprach darüber, aber auch Umov und darüber sprachen auch Nikolai Holodny und auch weitere Wissenschaftler und Denker. Insofern gibt es hier eine Kontinuität. Im Jahre 1851 gab es auch in Amerika auch eine weitere Diskussion über die Evolutionstheorie. Es gab eine alternative Theorie zu Darwin und Zivilisation. Was ist denn das? Also, als die ersten Grundlagen des Nervensystems entstanden sind, wurde das Nervensystem später fortentwickelt und auch Vernadsky sprach auch darüber und auch weitere Philosophen, Pierre de Chardin sprach darüber. Und wenn wir jetzt über den Weltkosmismus sprechen, ich habe bereits gesagt, dass der russische Kosmismus ein Teil des Weltkosmismus ist. Bergson müssen wir hier noch hinzuziehen zu unserer Diskussion, denn Bergson wurde auch über Bergson haben russische Kosmisten auch sehr stark diskutiert. Also Bergson sprach über die schöpferische Evolution. Und genau da sagt er auch, dass das Leben expandiert. Er sprach auch über die sogenannte Treppe des Lebens. Ein Tier stützt sich auf Gräser. Ein Mensch stützt sich auf Tiere und so weiter. Das ist die sogenannte Treppe des Lebens. Descartes hat auch sein Konzept auch darauf gegründet. Also, ein Mensch entsteht. Und ein Mensch entsteht nicht zufällig in der Natur. Man sagt, dass die ganze Natur zugunsten der Entstehung eines Menschen arbeitet. Und dann kann die Natur nicht ohne eines Menschen, ohne der Menschheit existieren. Und Fjodorow sprach darüber und schrieb darüber. Fjodorow sagte, dass die Natur in uns sich nicht nur erkennt, sondern auch Selbststeuerungsprozesse anfängt in einem Menschen. Und deswegen kann der Universum nicht ohne Menschen existieren. Wir wissen auch, was Kopernikus geschrieben hat. Es gab auch konkurrierende Vorstellungen. Und Kopernikus sagte, dass die Erde irgendwo ein ganz kleiner Planet ist, völlig unbedeutend. Aber die Kosmisten haben die Erde wieder in den Mittelpunkt gerückt. Und hier können wir zwei Aussagen Ihnen vorstellen. Einmal von Vernadsky als Vertreter des russischen Kosmismus und Théa de Chardin. Und Vernadsky sagte, dass in der Biosphäre eine große geologische und auch kosmische Kraft existiert. Und diese Kraft heißt menschlicher Verstand. Und Thea de Chardin sagt aber, dass der Mensch nicht irgendein kleines Teilchen ist, völlig zufällig entstanden, sondern etwas, wo alles zusammenkommt. Wir haben hier auch die Möglichkeit, bei Thea das nachzulesen. Dieses Buch gibt es hier auch in der Bibliothek. Worauf wollen Sie alle hinaus? Noosphäre. Noosphäre. Dies ist auch ein sehr wichtiger Begriff. Noosphäre, wir haben davon schon gehört. Bei Vernadsky, es gibt Biosphäre, Atmosphäre und bei der Biosphäre sehen wir auch Veränderungen, die durch die Menschheit ausgelöst wurden. Noosphäre entsteht, also all das, was es früher nicht gab, entstand durch die Kreativität, durch die Anstrengungen der Menschen. Sehr interessant ist auch zu sagen, dass Florenzky eine Brücke hier baut zu dem religiösen Kosmismus. Und deswegen kann ich nochmal sagen, dass die Kosmisten nicht unabhängig voneinander geschrieben und existiert haben. Nein, es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Es gab einen Brief von Vernadsky im Jahre 1929. Pavel Florenzky las das Buch Biosphäre von Vernadsky. Und in diesem Buch gab es auch Ideen von ihm und auch seine Vorstellungen. Biosphäre als etwas, wo verschiedene Strömungen und Möglichkeiten der Menschen auch transformiert werden. Und deswegen sagte Florenzky, dass ich gerne einen Gedanken loswerden möchte, der auch begründet werden muss. Man kann jetzt sogar von Pneumatosphäre sprechen. Pneumatosphäre. Dies ist schon eine Reflexion in dem religiösen Kosmismus. Der Geist, die Materie befruchtet sozusagen. Darüber sprach auch Wladimir Solovyov. Pneumatosphäre, die ein Teil des Zyklus auch ist. Und deswegen, was Fedorov sagt und was Kosmismus auch darstellt, was gibt es denn für Aufgaben von der Menschheit? Wie kann man die Noosphäre entstehen lassen? Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass Menschen sozusagen zu Parasiten auserkoren werden. Wir werden durch die Idee geleitet, dass die menschliche Zivilisation Ressourcen ausbeutet. Dass es eine eitle Expansion ist. Davor hat auch Fedorov gewarnt. Ich glaube, Herr Hagemeister hat auch davon gesprochen, über diese ausbeuterische Zivilisation, über die sogenannte Einwegproduktion. Und diese ausbeuterische Zivilisation frisst die Erde auf. Und dadurch steuern wir auf unser Ende zu, sagt der Fedorov. Gibt es denn eine Alternative? Selbstverständlich eine Regulation. Also es geht nicht um die Ausbeutung, sondern um Regulation. Und Fedorov sprach davon. Das heißt, man muss die Natur durch den Willen und durch den Verstand ergänzen. Und dieses Verständnis, was getan werden muss, und das Prinzip der Liebe und der Solidarität, das muss auch ein Naturgesetz werden. Was darf ein Mensch mit der Natur tun? Wir leiden wegen Naturkatastrophen. Und Kosmisten haben aufgerufen, diesen Naturkatastrophen vorzubeugen. Es ging darum, dass man diese Naturkatastrophen steuern kann, den vorbeugen und steuern kann. Und es gibt verschiedene Ebenen der Regulation. Regulation auf der Erde, Regulation der menschlichen Prozesse, Regulation der kosmischen Prozesse, Regulation des menschlichen Organismus, der menschlichen Psyche, der menschlichen Physis und auch die Wiedererstehung der Toten und das ewige Leben der Lebenden. Öfters wird Kosmismus mit Technologismus gleichgesetzt. Aber in der Tat war Fjodorow nicht so ein Verfechter der Technik. Er sprach über den ontologischen Progress und über den organischen Progress. Er sagte, dass wir Regulation von der Natur lernen müssen. Und Vernadsky sprach auch über die folgende Idee. Er sagte, der Mensch tötet auch, aber er muss auf die neue Ebene kommen. Also, der neue Körper entsteht nicht durch die Technologie. Es ist eine sehr wichtige Idee, wodurch versteckte Kräfte erweckt werden im Organismus eines Menschen. Und auch sehr wichtig zu betonen ist auch die zweite Richtung im russischen Kosmismus. Dies ist die religiöse und philosophische Strömung. Ich habe bereits gesagt, dass diese zwei Strömungen miteinander in Dialog treffen. Und das heißt, wenn antientropische Tätigkeit verfolgt wird, das ist die naturwissenschaftliche These, aber der religiöse Kosmismus basiert auf der christlichen Wahrnehmung von Kosmismus. Und diese kreative Tätigkeit setzt einen Menschen mit Gott gleich. Und Fjodorow ist natürlich religiös, beziehungsweise man kann Fjodorow der religiösen Strömung hinzuzählen. Warum? Weil es diese Bezeichnung als ein Gottmensch gibt. Also die Beziehung zwischen dem Gott und dem Mensch ist nicht eine Beziehung zwischen dem Herrscher und dem Sklaven. Nein, es ist eine Kooperation. 5 Minuten bitte noch. Ich bräuchte noch mal 5 Minuten. Ich versuche noch etwas über die Kunst zu sagen. Also welche Aufgaben hat die Kunst? Fjodorow hat einen sehr wichtigen Gedanken. Die Kunst erweckt die Welt wieder zur Unverweslichkeit. Dies ist die Aussage von Pavel Florensky. Pavel Florensky schrieb über Mikrokosmos und Makrokosmos. Er sagte, dass der Mensch, der Mann, muss die Welt wie seine Frau lieben und sich um sie kümmern und ihre chaotischen Bewegungen in eine kreative Richtung lenken. Also der Mensch muss das Chaos besiegen. Der Mensch muss die Schönheit fördern. Der Mensch muss dem Überlebenskampf trotzen. Und dies ist auch die Aufgabe der Kunst. Förderer sah auch die Ästhetik der Zukunft so. Deswegen glaubt Fjodorow, dass der Mensch alles vereinen kann im Universum. Das Universum wie ein Tempel sein kann. Christus oder Reich Christi, das ist die Idee von Fjodorow. So sieht Fjodorow es. Und die Kunst, durch die Kunst soll der Reich Christi entstehen. Und durch die Kunst kann die Welt unverweslich werden. Und der zweite Gedanke, dass der Mensch ist auch die Kunst. Fjodorow sprach darüber. Fjodorow sagte das. Wie beginnt die Kunst? Die Kunst und wie entsteht ein Mensch? Und wie entsteht die Kunst? Die Kunst entsteht, wenn ein Mensch jemanden begräbt, wenn er ein Denkmal jemanden setzt. Und die Kunst ist die Möglichkeit, einen Menschen wieder zu beleben. Und natürlich die Trauer über den Tod und die Ablehnung des Todes und auch die aufrechte Haltung eines Menschen. Horizontale und vertikale Haltung. Horizontale Haltung ist Passivität und die vertikale Haltung ist die Dynamik. Und wenn ein Mensch aufrecht steht, dann entsteht die Kunst. Das Letzte, was ich sagen will, ist das Folgende. Das ontologische Verständnis der Kunst. Das ontologische Verständnis der Schönheit. Man kann hier sehr viel darüber sprechen. Man kann viel darüber sprechen, wie solche Projekte im 20. Jahrhundert verfolgt wird. Und ich musste langsam sprechen, damit ich gut verstanden werde.
Stay here for a moment. No, вопросы будут. Один.
So, thank you very much for this very enthusiastic introduction into.
Herzlichen Dank für diese ganz enthusiastische Einführung in Fjodorow, die philosophische, geistige und auch wissenschaftliche Einführung. Da wir nicht allzu viel Zeit haben, werde ich nur einen Kommentar oder eine Frage zulassen. Und alle weiteren Fragen werden hintangestellt für den Schluss der Veranstaltung. Gibt es also jetzt direkt einen Kommentar, eine ganz dringende Frage im Anschluss an das gerade Gehörte? Ich hatte gehofft, dass Sie noch mehr Künstler präsentieren würden, aber darauf kommen wir dann noch zu sprechen.
Wenn ich die Zeit hätte, würde ich Ihnen sie alle zeigen. Es gibt hier eine wunderschöne Ausstellung. Tschikrigin fehlt hier, Filonow, Pavel Filonow. Ich habe ja auch über die Verantwortung eines Menschen vor der Natur gesprochen. Filonow, die wunderbaren Bilder von Filonow. Man muss an seine Bilder denken. Sie haben ja auch diese Bilder vielleicht im Kopf. Ich kann versuchen, jetzt danach zu suchen, ganz schnell. Ich habe ja ganz viele. Hier, bitteschön. Das Bild von Filonow, worüber Florenzky auch sprach. Der Mensch heißt Schöpfer. Wie der Mensch auf dem Weg zur Liebe, auf dem Weg zur Harmonie, auf dem Weg zu Vollkommenheit. Nikolai Sabolotsky, sein Gedicht über einen Wolf, der fliegen will. Ich kann nicht alles hier erläutern. Ich brauche mindestens 1,5 Stunden dafür, um diesen Vortrag Ihnen vorzustellen.
Danke, wir werden Sie noch mal einladen und dann sprechen wir nur über Kunst.
Okay. I'm sorry, this is a very, very tedious.
Ja, es tut mir leid. Das ist eine sehr langweilige Frage. Mein Deutsch ist nicht gut genug, dass ich das, das Buch, von, das hier von den beiden gemeinsam editiert wurde, auch lesen kann. Aber die große Frage ist natürlich historisch und biografisch. In diesem Buch, Der neue Mensch, wie immer es heißt, gibt es da eine Bibliografie mit entsprechenden Daten, dass man Quellenangaben hat, noch mehr Material hat, dass man diese ganze Frage einfach besser verstehen könnte, wenn Sie wissen, was ich meine? Vielleicht können die Herausgeber diese Frage besser beantworten. Ich würde sagen, ja. Soweit ich mich erinnere, gibt es diese Bibliografie am Ende, ja. Gut, also das war... Ja gut, dann einer der Verfasser sagt, das wird er später noch beantworten. Gut.
One more, but that's the only one.
I'm very interested in your...
Okay, I'm from the Institute of Space Systems.
Ich bin vom Institut für Raumsysteme und habe besonderes Interesse an Ihre Geschichte dieses Entropiekonzeptes, so wie Sie das im kosmistischen, im russischen Denken sehen. Und dann dieser Terminus, der wurde ja auch eingeführt von westlichen Wissenschaftlern, Schrödinger. Erwin Schrödinger war derjenige, der das im Westen in den 1940er Jahren nominiert hatte, ist dann auch sehr stark mit seinem Leben in Bezug gesetzt worden, identifiziert worden. Boris Groys hat das in seinem Vortrag ja auch zu einem Thema gemacht. Deshalb ist meine Frage jetzt, sehen Sie einen Bezug zwischen diesen neuen wissenschaftlichen Entwicklungen in Westeuropa und diesem Konzept der Biophysik, das ja also eine neue Art der Physik ist, wenn man so will? Oder gibt es da keinerlei Beziehungen, auch zum russischen Kosmismus? Tut mir leid, ich muss mich für mein schlechtes Englisch entschuldigen.
Да. Ну я нет, ну во-первых, все-таки вот это прежде всего Вернадский, прежде всего через Вернадского, и потом Тьяр де Шарден, феномен человека. Вот, я думаю, что вообще мы должны говорить о том, что не только в России, но вообще в мире, вот этот конец 19-го, вторая половина 19-го, 20-й век, это действительно мы видим в разных точках земного шара попытку по-новому осмыслить явление жизни человека. И поэтому мы видим какие-то близкие вещи, мы видим где-то типологию. Вот, где-то мы можем увидеть некоторые перекрестные связи, безусловно. Их надо простраивать, их надо изучать. Например, скажем, Вернадский и Теяр. Вернадский читает в Сорбонне лекции по биосфере. Они воспринимаются Теяром или Руа, и формируется концепция ноосферы, которая затем принимается Вернадским. Но у Вернадского не было термина ноосфера, но понимание того, что есть ноосфера, вызревало уже в 20-е годы. Это большая проблема, ее невозможно обозначить в маленьком докладе, потому что она требует такого прописывания и проговаривания. Это, безусловно, делается в научных работах, и просто надо к ним обратиться.
Thank you.
Да.
Thank you very much. Thank you very much again. Dankeschön. Dankeschön. Now I will introduce our.
Und jetzt möchte ich den dritten und letzten Redner des Podiums heute Abend vorstellen. Das ist Angeliki Karisto, Kulturgeschichte. Kunstgeschichte und Archäologie hat sie studiert in der Universität Thessaloniki in Griechenland. Sie hat dann weiter studiert in der Universität von St. Andrews, wo sie dann einen Magister erworben hat mit einer These, mit einer Doktorarbeit zur russischen Avantgarde. Danach hat sie dann beim Griechischen Staatsmuseum für moderne Kunst gearbeitet und beim Teleglion, das ist eine Kunststiftung, bei der sie ebenfalls tätig war. Seit 2007 ist sie Kurator der Kostakis-Sammlung in Thessaloniki. Sie ist auch eine Doktorandin bei der Universität von Mazedonien. Dann hat sie eine Doktorarbeit dort zum Thema Kosmismus in der russischen Avantgarde. Und darüber werden wir hoffentlich hier in ihrem Beitrag einiges hören. Bei ihrem Beitrag geht es um die Philosophie der gemeinen Tat und der Weg zur Gegenstandslosigkeit, Konzepte von Raum und Zeit. Bitte.
Can we, yeah.